Xenia.
Lenny.
Was hast du am 23. August 2025 vor? Was hast du da schon vor? Bist du da noch frei?
Wieso? Willst du dich treffen?
Also wir treffen uns auf jeden Fall.
Oh ja, stimmt.
Und wir treffen uns auch mit Menschen aus der Community. Denn CSB geht jetzt wirklich in die Vollen. Erstmal haben wir so ein krasses Live-Event nächstes Jahr mit dem WDR Funkhausorchester, wo wir eine Konzertreihe hosten. Und jetzt haben wir am 23. August 2025 um 19 Uhr im Filmforum in Köln eine Filmvorführung, also die wir hosten, wir zeigen den Film zusammen mit dem Filmforum und danach reden wir auch noch über den Film. Und dieser Film ist der beste Film, den wir dafür hätten aussuchen können, ne? Was meinst du?
Genau, ein Avantgarde-Klassiker, ein französischer Avantgarde-Klassiker, und zwar Ratatouille.
Ja.
Und wir haben uns durchgesetzt. Nein, also so, es war schon eine allgemeine Entscheidung in der Gruppe, aber wir haben lange überlegt, welchen Film wir zeigen können, und wir haben dann uns für Ratatouille entschieden, weil kein anderer Film behandelt Filmkritik oder Kritiker sein so gut wie Ratatouille. Deswegen.
Das stimmt. Und deswegen machen wir auch danach noch so einen Talk halt eben darüber, was Film und Filmkritik zu bedeuten hat. Wir reden über Kritik im Allgemeinen, wir schwadronieren, und dann hört ihr uns da auch mal live endlich zusammenstammeln und nicht einfach nur irgendwie so im
Podcast.
Genau so.
Es wird toll. Wir freuen uns richtig, euch alle mal zu sehen.
Genau.
Und ich freue mich auch richtig auf den Film, weil ich habe den auch noch nie im Kino gesehen.
Ich schon. Das war, ich sah,
als
das,
kleiner Knirps?
Als kleiner Knirps. Ich saß in der ersten Reihe und ich habe wirklich so einen Nackenstarre bekommen. Ich war so, das ist so toll. Ratten.
Jetzt können wir uns bestimmt die Plätze aussuchen.
Ich hoffe. Das wäre frech, wenn nicht. Also, ich
weiß, wir in so einer kleinen Hinterkammer so den Film gucken.
Wir sitzen hinter der Leinwand.
I hope
Ja, aber noch so ein paar Randdaten haben wir für euch. Das Ganze beginnt um 19 Uhr, wie gesagt, am 23. August. Und die Tickets kosten 8 Euro pro Ticket. Es gibt insgesamt 240 Plätze, also ranhalten, Leute. Denn heute, wenn dieser Podcast rauskommt, Punkt 17 Uhr startet der Vorverkauf, beziehungsweise der normale Verkauf einfach dafür. Und ihr könnt euch die Tickets kaufen. Wir haben das in die Videobeschreibung gepackt oder in die Shownotes. Und da könnt ihr dann den Link finden und euch ein paar Tickets kaufen. Und dann sehen wir uns am 23. August, also nicht nur Xenia und ich sehen uns da mit euch, sondern auch Alper, Jonas und Marius sind dabei.
Das ganze Team.
Das gesamte Team. Und es wird ein richtig sweeter Abend. Und ja, ich freue mich da sehr drauf. Aber Xenia, ich habe noch eine weitere Frage an dich. Was geht eigentlich aktuell mit deinen ganzen Sidequests? Weißt du, so, du bist in einer Art-Doku drin und jetzt warst du einfach bei der Jurassic World Rebirth-Premiere.
Stimmt. Oha, true. Ja, eine gute Freundin von mir arbeitet bei Universal und sie war so, ach, kommt doch mal rum. Auf der Premiere geht's richtig ab. Jonathan Bailey war da. Und
Steven Gaethje, also sorry, das ist also Jonathan Bailey, who cares? Tell me more about Steven.
Wirklich, Steven und ich haben uns kurz die Hände geschüttelt.
Nein.
Seitdem habe ich meinen rechten nie wieder gewaschen.
Darf ich mal kurz, nämlich auch hier, Steven da, danke, auch.
Ja. Also es war genauso toll, wie ich es mir immer ausgemalt habe. Er ist ja schon so ein alter Hase. Und er hat zusammen mit Dominik so einen Livestream moderiert für Universal und dann, also Dominik Porschen. Und es war sehr unterhaltsam und dann wurden wir da vor die Kamera gezerrt. Also ich und mein Freund ist riesiger Dino-Fan. Er konnte 40 Dinos aus dem Stand aufzählen, musste zum Glück aber nicht wirklich tun. Also er hat so angekündigt, 40 aufzuzählen und dann ist er so bei 10 so stehen geblieben. Ich war so, das ist aber jetzt sehr convenient. Naja, und dann habe ich ein bisschen was über Gareth Edwards erzählt. Es war ganz, ganz aufregend, aber ja, ich habe nochmal gedacht, ich liebe ja, ich bin jetzt ehrlich, ich liebe ja auch so ein bisschen Glanz und Glamour.
Mhm.
Ich liebe ja rote Teppiche. Och. Und ich liebe auch so Stars, weil oft sagt man dann ja, das ist ja auch, also primär geht es ja auch um die Filmkunst. Mir geht es auch primär um die Filmkunst. Aber ich freue mich auch, wenn ich ab und an mal ein bisschen kreischen kann.
Und schöne Menschen sehen kann.
Ja, Scarlett Johansson hat mich umgehauen. Und die kam dann auch noch dann vor dem Film natürlich ins Kino rein, haben dann ein bisschen was über den Film gequatscht. Mal cool, das mitgenommen zu haben. Ich habe auch ein paar CSB-Fans getroffen, die dann auch auf die Premiere durften. Das war eine relativ große Premiere in Berlin am Zoopalast. Und ja, Grüße gehen raus. Die waren alle sehr nett.
Oh, so süß. Wie war Jonathan Bailey? Hast du mit ihm geredet?
Ja, natürlich. Nein. Er hat meine linke Hand geschüttelt. Habe ich auch nie wieder gewaschen seitdem. Nee.
Er hat deinen Fuß berührt.
Oh Gott, I hope so. Nein. Er ging nur an mir vorbei. Und dann traf mich so ein Schweiß seines Eau de Cologne. Nein, so war es auch nicht,
riecht,
sorry.
Aber ich laber grad scheiße. Riecht der auf Entfernung schon gut?
Ich konnte ihn leider nicht riechen. Ich wünschte, es wäre der Fall gewesen, weil es war auch ja ein sehr warmer Tag. Der Kinosaal war sehr schwitzig, aber nee, tatsächlich saßen wir sehr gut. Wir saßen sehr scheiße für den Film, weil wir saßen so ganz vorne rechts. Richtig gut.
Wie ich in Ratatouille.
Wie du in Ratatouille wahrscheinlich. Richtig gut saßen wir aber für die Promis, die dann so an uns vorbeigegangen sind. Ja.
Ich habe eine Insta-Story gesehen, ich war so, oh, das sind keine 2 Meter, die du von ihm entfernt warst.
Es war wirklich erschreckend nah. Ja, am Ende des Tages ist es natürlich auch eine komische parasoziale Beziehung, die man manchmal hat. Und Jonathan Bailey mochte ich schon, seit der in Bridgerton aufgetreten ist. Und er ist einfach so unfassbar sympathisch, also ne, auf der Leinwand. Wie ich den Film fand, darf ich ja noch nicht sagen, aber trotzdem hat es sich dann gelohnt für Jonathan. Also, okay, dass er da war.
Es war auf jeden Fall ein Rundum-Gardes-Event.
Ja, auf jeden Fall. Wie war deine Woche so? Du hast F1 gesehen, ne?
Ich habe F1 gesehen, darüber reden wir auch später noch. Ansonsten war meine Woche, ich habe Jonathan Bailey nur auf der Leinwand gesehen, nicht persönlich.
Was ist dein großer Traum? Welchen Promi würdest du, also das ist dein Nummer 1 Promi, den du gerne mal treffen würdest?
Xena, das ist so, also, was ist das für eine Frage?
Ich weiß, ich kenne die Antwort auch schon, aber ich dachte...
Slipping through my fingers, it was Pedro Pascal für uns beide.
Ja, das ist das eine, da haben wir ja schon drüber geredet, dass wir mal die Chance gehabt hätten, Pedro Pascal zu interviewen.
Und dann hat er abgesagt, aber also er hat für uns persönlich abgesagt, er war so Xena und Lenny, no.
Nicht bei euch, sage ich so, ich bleibe in der LA bei der Mandalorian-Premiere. Ja, es war krass. Vor allem, das war vor diesem ganz großen Hype.
Das stimmt.
Und es ist echt schlimm, weil das plagt mich manchmal noch. Ich liege nachts wach und denke, wie wären wir jetzt drauf, wenn wir Pedro Pascal getroffen hätten?
Das stimmt, aber weißt du was? Ich denke auch manchmal darüber nach und denke, boah, gut, dass es nicht passiert ist, weil ich weiß nicht, also ich glaube, du hättest es gerockt, aber ich weiß nicht.
Nein, mein Gott, du auch.
Nee, ich hätte da so gesessen und wäre so,
ja, wir waren auch noch so ein bisschen jünger und unerfahren.
Genau,
wir
waren jünger und erfahren.
Wir brauchten das Geld.
Ja, das brauche ich immer noch. Und ja, deswegen. Aber ich finde es toll, dass wir diesen Podcast hier heute zusammenrocken, weil das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie einen Podcast so zusammengerockt.
Vielleicht ist es doch das erste und letzte Mal. Wahrscheinlich. Wenn die Jungs das hier hören, sind sie so, was haben die da veranstaltet?
Genau, schlimm.
Nein, aber ich freue mich auch richtig. Wir können jetzt endlich mal all das sagen, was Jonas Alpe und Marius uns verbieten.
Richtig, genau. Die sitzen hier nämlich immer da und halten uns die Münder zu.
Natürlich.
Genau.
Und das, Funk ja sowieso.
Genau, das stimmt. Die wirklich ganz schlimm, man darf hier nichts mehr sagen. Aber ja, ich find's schön. Ich habe mal nachgezählt, das ist das fünfte Mal, dass wir überhaupt nur alleine vor der Kamera so sitzen.
Oha, fünfmal, das klingt so viel jetzt für mich. Feedback-Kritik?
Barbie, da reden wir nicht mehr drüber.
Und?
Mario und Mario Brothers, der Film. Und dann Robsessed.
Ach Gott, so. Boah, das ist eine so tolle Aufzählung von Sachen,
so
die wir zusammen
eine tolle haben. Quintologie. Und das hier wird der beste fünfte Teil.
Ja, wir haben leider nicht einen coolen pinken Film, über den wir reden.
Das stimmt.
Aber
wir haben einen pinken Film, der so halb pink ist.
Stimmt, heute reden. Stimmt. Weil wir reden nämlich über Megan heute. Richtig. Und auch ein bisschen in einem Battle mit einer weiteren Horrorpuppe namens Annabelle. Dann reden wir auch noch über die Kinostarts.
Korrekt.
Und du hast auch noch was Kleines vorbereitet.
Ich habe noch was Kleines vorbereitet, aber das alles nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, ich habe einfach mal mir gedacht, als du nach Berlin gefahren bist, da hast du bestimmt doch auch irgendwie... Wie hast du dir deine Zugfahrt gestaltet?
Mhm. Ich habe leider viel am Handy gehangen und Social Media gecheckt. Ich hatte mir ein Buch da mitgenommen, was ich nicht gelesen habe.
So macht es man immer.
Ja, so ist es. Ich habe mich auch viel unterhalten und mich genervt abgewendet von lauten Mitgästen.
Kann ich verstehen.
Im ICE. Wie gestaltest du deine Bahnfahrten so?
Meine Bahnfahrten gestalte ich, jetzt kommen wir nämlich zum Thema, damit, dass ich häufig auch Filme und Serien schaue während der Bahnfahrt. Und das nicht immer auf dem geilsten Screen, sondern häufig auch auf dem Handy. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, auch in diesem Podcast. Ich möchte nämlich darüber reden, was es für räudige Arten gibt, Filme und Serien zu schauen. Und wir bewerten das mal. Also wir sind heute der Film-TÜV praktisch und drücken dem Ganzen so ein Gütesiegel auf, oder nicht? Denn man hat es ja eigentlich immer so, dass die große Leinwand eigentlich das Geilste ist, wie man Filme gucken kann. Sind wir mal ehrlich, Kino ist das Erlebnis, so darüber geht nichts. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man dann eben Filme in einem anderen Kontext schaut. Eben auf dem Fernseher, was auch noch gar nicht so geächtet ist, sondern eigentlich so sehr gut geheißen wird. Aber es gibt natürlich auch noch Arten, so auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem Laptop. Und da würden auch bestimmt ganz, ganz viele sagen, wie kannst du dieses Meisterwerk von Tarantino nur auf so einem kleinen Bildschirm gucken? Das wird diesem Werk nicht gerecht. Und da sagen ich so, es gibt halt auch Menschen, die nicht einen krassen Beamer haben.
Ist auch nicht so schlimm manchmal, finde ich. Auch so große Filme, vielleicht wenn man sie auch zum zweiten Mal schaut, dann finde ich das auch nicht so wild. Mal ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich habe das noch nie gemacht, weil ich finde, gerade wenn man unterwegs ist und dann irgendwie so ein Screener-Link kriegt, also bei mir ist das voll oft bei Serien zum Beispiel so. Ich habe Andor, die zweite Staffel, auch ganz auf meinem iPad geguckt, das so einen Sprung hat in dem Bildschirm. Und trotzdem fand ich es toll. Ich glaube, dass, ja, ich verstehe voll, dass Leute da sagen, oh Gott, das hat natürlich direkt eine andere Sehqualität. Oder wenn du das dann zu Hause schaust, mit so guten Boxen und dann im Kino mit einem Dolby Surround System, dann wirkt ein Film nochmal anders. Ne? Gerade wenn du jetzt Dune von Denis Villeneuve oder so die reinfährst. Aber check ich.
Ja, ich find's okay, aber darüber reden wir gleich auch noch so ein bisschen. Also es ist heute so ein bisschen auch unser kleiner Filmbeichtstuhl und ich hab mir gedacht, wenn die Jungs nicht dabei sind, weil die sind schon ein bisschen judgy, was es angeht, sind wir mal ehrlich. Ja, also ich glaube, wir könnten nicht darüber reden, wenn die da wären, weil die würden bei allem sagen, boah, ist richtig räudig, richtig, richtig schlimm.
die haben ja alle keine Smartphones.
Genau, die haben das stimmt. Die haben,
diese Boomer, nein.
Genau,
nein,
ist alles, hier funktioniert alles bei CSB mit Faxgeräten. Ja. Aber ja, ich habe mal so eine kleine Liste, so 10 Szenarien zusammengestellt. Oh, und die versuchen wir jetzt zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Nämlich 1 wäre, ja, ist schon ein bisschen räudig, aber kann man durchaus mal machen. Und 10 wäre wirklich filmkultureller Genozid. Also wirklich, das wäre ganz, ganz schlimm. Und ich würde sagen, ich lese einfach mal das erste Szenario vor und wir bewerten das.
Ich bin gespannt.
Das erste Szenario ist auf dem Handy, im Hochformat, während man auf dem Klo sitzt.
Ein Film?
Ja.
Reden wir über einen Film?
Ja, wir reden hier bei allem über einen Film.
Also mein erstes Problem wäre so, viel zu lange auf dem Klo, weil je nachdem, was für ein Film ist.
Das stimmt.
Das würde natürlich, wenn du einen Mitbewohner hast, schlecht, einfach ne, direkt so das Klo zu belagern. Ich finde, das ist schon, ich weiß jetzt nicht, was du noch sagst, aber also von 1 bis 10 hast du gesagt.
Ja, von 1 bis 10. So 1 ist so wirklich, ist okay und 10 ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Okay. Boah, ich finde, das wäre für mich schon so eine 8, einfach nur wegen dem Ort.
Ja, okay.
Weil ich finde, an sich Handy...
Kann ich verstehen.
Ist schon das Kleinste, was geht?
Kann ich vollkommen verstehen. Also ich finde auch, ich würde mich da so ähnlich einsiedeln, denn ich habe mal jetzt so beim Scrollen durch TikTok, da gibt es ja so immer auch mal wieder so Ärztinnen, die dir so reingespült werden und da wurde mir halt ein Video eingespült, so, yo, wenn du mehr als 15 Minuten auf der Toilette sitzt, erhöht sich die Gefahr, dass du Hämorrhoiden kriegst. So.
Oh Gott.
Und seitdem habe ich so einen Timer und ich bin so keine Sekunde über 15 Minuten.
Ja, ich finde, das ist ja auch so weird, dass du dir dann so denkst, ah ja, jetzt habe ich Bock, mir so einen Film
voll
zu geben.
So 2,5 Stunden reinfahren.
Ja, nee, fühle ich nicht.
Ja, same.
Finde ich auch komisch.
Okay, dann als illegaler Mitschnitt, heißen wir schon mal generell nicht gut, als illegaler Mitschnitt aus dem Kino mit so einer Shaky Cam, so mit Schatten von ZuschauerInnen und vielleicht steht mittendrin auch jemand nochmal irgendwie auf und du siehst ihn da so lang gehen.
Oh, okay, das ist, okay, jetzt bin ich überfordert, weil ich habe das Gefühl, es kommen noch bestimmt richtig schlimmere Dinge als mit dem Handy auf dem Klo sitzen, weil das ist wirklich mein Pet-Peeve. Ich finde das richtig schlimm, sich abgefilmte Filme anzuschauen. Das erinnert mich an die Phase meines Lebens, wo ich auch auf so Internetseiten, leider ist alles verjährt, wenn die Polizei zuhört, mir sowas runtergezogen habe und ich damit zufrieden war. Da war ich aber so 15 und dachte, es ist gar kein Problem, dass hier russische Untertitel manchmal eingeblendet werden oder irgendwelche komischen chinesischen Werbungen. So gar kein Thema. So, ich liebe Parasite. Ne? Die Zeit ist zum Glück vorbei. Deswegen 9.
Okay.
Und du?
9, ja, find ich auch. Also ich glaube, das wäre wirklich so, ich glaube, die Art des Schauens, so ob es ein Laptop oder ein Handy wäre, das wäre mir da sogar noch egal. Aber es geht, glaube ich, wirklich so dann um die Qualität der Aufnahme. Die wäre mir schon wichtig. Deswegen, ich glaube, so eine 9, so eine 8, da würde ich mich auch einsiedeln. Dann hätten wir das nächste Szenario. In einem vollen ICE mit Handy-Lautsprechern und nicht über Kopfhörer musst du dann einen Film schauen und das Zug-WLAN macht manchmal ein paar Faxen.
Okay. Ich bin eine sehr ungeduldige Person, deswegen klingt das Horror.
Ja.
Aber da würde ich vielleicht sogar eine 7 sagen, weil an sich das, also die Qualität dann, die Stream-Qualität im ICE, wenn sie dann funktioniert, ist nicht schlecht. Aber warte, das heißt, der ICE hört mit?
Der ICE hört mit. Ich wollte schon sagen, weil dann wärst du ja einer dieser Gästinnen im ICE, über die du dich ja normalerweise abfragst.
Das stimmt. Okay, dann würde ich hochgehen auf eine 8. Also man kann ja auch das so human leise machen, dass dann nur die ersten 5 Reihen um mich herum abgefuckt sind. Je nachdem, was man für einen Film hört, ist das ja auch, man tut ja was für die Allgemeinheit eigentlich. Mhm. Wenn man sagt, ah, ich mache hier jetzt Dune laut.
Ja, genau, das ist so wirklich Soundtrack so ist toll. Kulturelle Bildung für alle. So, Leute, versammelt euch bitte um mein Handy. Ja. Wir gucken jetzt alle zusammen Dune.
Ich finde es schlimmer, wenn man irgendwie 5 Menschen im Kinosaal auf diesem Video sieht. Deswegen würde ich sagen, eine 8.
Finde ich gut. Bei mir ist eine 10. Ich bin socially awkward. Ich könnte das nicht machen. Das ist wirklich so, I couldn't do that. Ich hatte das auch so, ich hatte 28 Weeks Later, habe ich auch im Zug geguckt. Und ich war da aber auch die ganze Zeit so, weil der ist sehr brutal und sehr blutig, habe ich dann auch so die ganze Zeit geguckt, okay, guck mir jetzt hier niemand zu, weil Hilfe. Das ist,
Oh mein Gott, ich hatte das einmal, dass ich auch so eine Serie, so eine Folge von einer Serie auch nur mit Untertiteln geguckt habe, weil meine Kopfhörer alle waren, meine Bluetooth-Kopfhörer.
Aber das ist auch schon eine räudige Art.
Das ist übelst räudig gewesen, weil ich dann auch so extra Lautschrift angemacht habe, also für so Hörgeschädigte, damit ich dann auch so wissen kann, was im Hintergrund so funktioniert. Aber,
Stille.
Ja, genau, Stille. Vögel zwitschern im Hintergrund. Das war natürlich genauso
gut, Seufzen.
Wie wenn ich gehört hätte. Naja.
Ja,
komisch.
Ich finde es, ist schlimm.
Okay, was gibt's noch?
Aber ich finde das honestly ein bisschen schlimmer, so während des Autofahrens. und man hat.
Hast du all diese Dinge eigentlich schon mal gemacht?
Nein, das auf gar keinen Fall. Das habe ich noch nicht. Wirklich, ich schwöre, hoch und heilig, ich habe noch nie während des
Autofahrens. Entzieht diesem Mann seinen Führerschein.
Nein. Aber ja, also während des, man hat ja häufig so eine Handyhalterung, damit man das Navi reinpackt, aber man tut das Handy da rein und macht einfach nicht seine Route an, sondern ballert da, weiß ich nicht, Paddington 2.
Plus 100, das ist übelst gefährlich.
Ja, das war, ja, ich habe doch noch
ein ganz, ganz scheiße.
Das habe ich mir ausgedacht.
Okay. Lenny, dein Gehirn ist, gefährlich.
Ja, aber ich habe dieses Ranking auch mal mit Menschen getestet und da wurde mir auch gesagt, ja, ist ja auch so ein bisschen wie ein Podcast, ab und an mal so drauf gucken, ist ja gar nicht so schlimm.
Boah, okay, sehe ich gar nicht, weil dann, wenn du drauf guckst, dann überfährst du vielleicht wen.
Das stimmt.
Deswegen würde ich sagen, klare 10 für mich.
Das ist wirklich eine klare 10 für mich und ich glaube auch so, wenn da was passiert, ich glaube, da kannst du dich nicht rausreden. So, wenn du dann so einen Crash hast und dann hängt einfach noch so in einem Auto, weiß ich nicht, hängt da noch Rio 2, so läuft da gerade noch, während du so einen Unfall hattest.
Oh Gott, das ist so wie diese Trends, wo Leute sich so filmen, wenn sie, also so POV, du hast einen Unfall und hörst so Party in the USA von Miley Cyrus. Stell dir mal vor. Und dann hast du so Shawn Mendes im Ohr. La 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 la. Komisch.
Finde ich genauso komisch. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine Art, die ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Ein Film schauen als PowerPoint-Präsentation nacherzählt, weil jemand den Film nicht zeigen konnte. So nach dem Motto so, ey, und hier auf Folie 37, da stirbt jetzt gerade Mufasa.
Liebe ich. Ich liebe die Idee. Ich finde das richtig cool. Ich liebe ja auch PowerPoints. Mhm. Wir wollten ja auch ewig mal eine PowerPoint dann machen und das machen wir nie.
Das stimmt.
Weil wir dann nicht so cool sind wie die Leute auf TikTok und Instagram. Genau. Aber trotzdem fände ich das mal richtig cool, bei so einem Film, den ich sowieso nicht vorhabe zu schauen, vielleicht irgendwie, was ist ein Film, den ich nicht vorhabe zu schauen? Dirty Grandpa oder sowas.
Ja.
Wo ich schon weiß, dass der mir nicht gefallen wird und den dann lustig aufbereitet.
Von einer lustigen Person. Ich finde auch so, das hängt mit der Person zusammen, die das dann macht. Und für mich ist es so, I would pay for this.
Eine 1.
Ja, eine 1.
1A.
Find ich sehr gut. Dann haben wir noch die Option, in einer vollen Kneipe auf dem einzigen Fernseher, auf dem nicht Bundesliga gezeigt wird.
Gott. Gibt's noch, kann ich die Skala ausweiten auf 15?
Kannst du machen.
Es gab mal diese Phase, diese eine Bar in Amerika, die letzten Folgen Game of Thrones gezeigt hat. Mhm. Und das hatte ich eine Zeit lang, dass ich mir das angeschaut habe, wie Leute sich das anschauen. Das war eine ganz, ganz komische Reaction-YouTube-Phase von mir. Mhm. Das fand ich irgendwie cool. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das mit gemeinsamen Fans, wenn das ein organisiertes Event ist und man guckt irgendwie zusammen, weiß ich nicht, Oppenheimer. Okay, kein guter
die
Film.
Die Fans von Oppenheimer, ja, wirklich alle so. Ja,
die Bombe. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Warte. Dieser Moment, wenn man in einem Filmpodcast sitzt und keinen Film
ja, anhält. Ja, ist mir auch gerade eben nicht eingefallen.
Ja, ihr wisst schon. So, ein Film mit einem neuer Star Wars.
Ja.
In einer Star Wars Gemeinde.
Wer kennt sie nicht?
Im Namen des Vaters und des Sohnes und Obi-Wan. Und dann, da, das wird bestimmt bocken. Deswegen würde ich sagen, 5.
Mhm. Finde ich gut.
Bei dir?
Aber es ist halt ja wirklich so. So, du hast ja aktuell so, also mein Szenario ist ja wirklich so, das ist, da ist aktuell Fußball an dem Abend und da ist nur so ein Fernseher, auf dem
gerade so ein kleiner, schummriger,
genau, wo du wahrscheinlich alleine diesen Film schauen wirst.
Ja gut, dann schon eine 10, ja. Oder eine 9. Weil okay. Die Möglichkeit, dass du trotzdem Spaß hast,
das stimmt,
weil du dabei ein leckeres Spaßgetränk trinkst, genau, könnte sein.
Das stimmt. Ja. Und manchmal ist das Spaßgetränk auch besser als ein Film. Dann hätten wir noch die nächste Option. Im Fitnessstudio auf dem Laufband ohne Ton. Das heißt, weiß ich nicht, während du da gerade Motivation für Cardio brauchst, läuft da gerade Schindlers Liste oder so.
Exposing Video, weil, ja Leute, das habe ich schon mal gemacht. Also mein Fitti ist so aufgebaut, dass ich, oder ich bin so aufgebaut, dass ich, wenn ich Cardio mache, mich ablenken muss. Und dann gucke ich manchmal mir so YouTube-Essays an. Das ist der Moment in meinem Leben, wo ich viele YouTube-Essays schaue. Und da habe ich auch zweimal Netflix geöffnet. Ich finde es nicht so schlimm.
Ich auch nicht.
Lügst du mich an?
Nein, ich lüge dich wirklich nicht an. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe das hier gemacht mit Holland, diesem Nicole Kidman.
Ah, diesen Thriller, der ist ja auch ein Prime, schlecht.
Ja, genau. Okay. Und ich glaube, da kann ich erstmal so direkt die Frage stellen. So, findest du, es gibt so Filme, wo das wirklich mehr okay ist, das zu machen?
Definitiv.
Ich finde auch.
Also ich habe zum Beispiel, ich kann hier mal ein paar Filme aufzählen, die ich im Fitti gesehen habe. 365 Days. The Electric State, also alles, was es auf Netflix gibt. Mhm. Den ersten Before-Film. Das sind so Filme, wo ich weiß, da habe ich in meinem Leben sonst keine Zeit für. Ich will sie aber trotzdem sehen, um mitreden zu können.
Okay, das ist, dann hätte ich auch direkt schon die nächste Frage. Also findest du es schlimmer, einen Film nicht gesehen zu haben, oder findest du es schlimmer, einen Film räudig gesehen zu haben? Also dieses, nach dem Motto, so ist es einfach nur, damit du so eine Wissenslücke so endlich mal schließen kannst, so ist es dann okay, auch wenn man es einfach nur wirklich auf dem Handy irgendwo geguckt hat.
Ich finde, es kommt drauf an, was es für ein Film ist. Also würde ich sagen, ist es wirklich ein visuelles Meisterwerk, dann finde ich, es ist schon teilweise eine Schande, und das, darüber reflektiere ich dann auch, während ich das mache, aber niemand ist perfekt, Leute, das dann trotzdem unbedingt sehen zu wollen, einfach nur, weil man es dann gesehen haben muss vielleicht. Bei unserem Job ist das ja auch manchmal so. Aber trotzdem tendiere ich eher dazu, Sachen dann eher anzuschauen, selbst wenn es ein bisschen schummrig ist, wenn das Licht ein bisschen schummrig ist oder das Internet scheiße im ICE, ja, dann würde ich da mich auf die Seite schlagen eher. Und du?
Okay. Ja, ich würde es genauso sehen. Also ich finde, es kommt halt immer auf den Film an. Also ich weiß es nicht, ich glaube, ich würde mich schon schlecht fühlen, wenn ich jetzt 2001 das erste Mal auf dem Handy gesehen hätte.
Habe ich nicht, zum Glück.
Wobei, Leute, ich schwöre. Ich habe es auf dem Laptop das erste Mal gesehen.
Hattest du auch früher eine Phase, wo du viel auf dem Laptop
geguckt hast? Ja, aber ich finde das ja auch vollkommen okay. Ich habe so viele Friends, die einfach keinen Fernseher haben oder keinen Beamer und einfach wirklich alles auf dem Laptop gucken. Und ich finde es dann ja auch vollkommen okay. Also es ist halt auch alles arschteuer. Also ganz ehrlich, warum sollte man dann irgendwie Geld für ein Gerät ausgeben, wo man dann halt nur dann eben Filme guckt und einfach die Möglichkeit hat, das auf dem Laptop gucken zu können. Also eben. Ich finde das so absolut nicht verwerflich.
Ich finde das auch legitim, oder das muss man auch nachvollziehen können, dass nicht jeder Geld hat für so viel Fernseh-Equipment. Also bei mir, meinen Anfängen, als ich das erste Mal ausgezogen bin, hatte ich kein Geld für den Fernseher und habe in der WG gewohnt. Und mein Zimmer war sehr klein und dann hatte ich auch nur einen Laptop. Und der hat mich dann durch den Winter gebracht.
Der hat eine cinematische Bildung ermöglicht.
Ja, und man kann sich ja auch steigern. Ich kann ein bisschen Geld zurücklegen. Und ich meine, mittlerweile sind ja Fernseher zum Glück nicht mehr so teuer wie früher. Ja, aber ich habe immer noch auch kein tolles Soundsystem. Ja. Also manchmal, wenn ich dann nach Hause fahre und meine Mutter und ihr Freund, die haben dann so einen riesen Fernseher, der auch ein bisschen zu groß ist. Hast du das auch, dass du da eine Grenze hast? Ich meine, du hast auch einen großen Fernseher.
Ja.
Bist du da so, irgendwann ist es zu groß? Oder?
Ich glaube, ich habe schon das Höchste der Gefühle erreicht. Das sind bei mir 55, ich habe auch keine Ahnung von so Angaben, 55 Zoll, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, höher würde ich niemals gehen, weil ich finde, es ist dann so, der Fernseher sollte einfach nicht dein Zimmer einnehmen.
Ja, das stimmt.
Finde ich immer. Aber
du hast recht.
You do you. Also wirklich.
Hier könnten wir jetzt auch so ein Dad-Gespräch einfügen. So, ja, wie viel Zoll hat dein Fernseher?
Genau.
Schießt du dann noch immer so davor?
Genau, dann noch so das Lineal so auspacken. So, das sind schon noch 2 Zentimeter mehr.
Ja, da wird sich das T-Shirt in die Hose gesteckt.
Genau, und da werden noch so gerümpft.
Während so deine Freunde Freundin so Trash-TV guckt, genau, und du erst mega desinteressiert bist,
genau,
und
dich dann hinsetzt. We love that. Ja, aber so.
War es
so,
das schon oder gab es noch einen?
Nee, wir haben noch.
Wir
haben noch drei Szenarien. Im Flugzeug mit diesen so super dünnen Kopfhörern, die nur so in einem Ohr so richtig funktionieren. Also man hört, glaube ich, 60% Turbinengeräusch und nur 40% von dem Film.
Das habe ich auch schon häufiger gemacht. Das finde ich auch nicht so schlimm. Ich habe tatsächlich auch, shame on me, Call Me By Your Name das erste Mal im Flugzeug gesehen und Mad Max Fury Road. Das heißt, ja, würde ich auch sagen, okay, eine gute 4.
Finde ich okay. Ich finde das auch nicht verwerflich.
Und du? So, ja, auch.
Bist ich finde auch so, ich finde im Flugzeug, ja, voll. Also ich finde halt auch in einem Flugzeug hast du ja auch wirklich nicht viel anderes zu tun. Weiß ich nicht so. Du kannst nicht so viel machen.
Ja. Ja, das ist auch, man kann den ja auch nochmal nachholen, dann in bessere Qualität haben.
Hast du ja wahrscheinlich gemacht.
Ne? Macht natürlich bei beiden Filmen. Aber ich finde im Flugzeug gar nicht so schlimm. Jeder guckt ja auch auf seinen eigenen Bildschirm. Bei Call Me By Your Name habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, im Podcast, gab es auch komische Situationen, wo mein Nachbar geschlafen hat. Ich dachte, er guckt auf meinen Screen. Und da sind Dinge gerade passiert bei Call Me By Your Name. Oh. Und ich war so, das ist irgendwie gerade komisch. Aber dann habe ich so ein paar Szenen so geskippt, weil ich dachte, er guckt mit. Was dann auch auffälliger war, weil er dann wahrscheinlich darauf aufmerksam wurde, was guckt die da, dass sie das so vorspulen muss. Naja.
Was hat er da mit dem Pfirsich gemacht? Ja. Tell me about it. Aber ich finde es auch so funny, weil ich bin auch immer so voll interessiert so an dem, was andere gucken. Ich bin dann immer so.
Aha, bist du so jemand,
der ich bin so jemand.
Der sich so weglehnt.
Ich werd dann auch so richtig wütend, wenn dann die Person, weiß ich nicht, den Film pausiert und dann einfach abbricht. Ich so, hör mal. Also ich habe auch mitgeguckt. So, also du hast für zwei geguckt.
Ja, in der Uni ist das immer so. Ja. Wenn jemand in der ersten Reihe.
So, bei eBay oder ja, weiß ich nicht, Shopping macht. So, ich bin auch immer so, aha.
Ja, dann rufst du so über die Reihen. Girl,
Girls,
get ey. That back. Naja.
Ja, aber deshalb habe ich ja auch immer Angst, so was Leute bei mir gucken. Ich mache immer so, hey, Bildschirmhelligkeit so ganz, ganz runter.
Ja.
Du erwischst mich nie, wie ich irgendwas mache.
War das bei dir früher auch so, dass du Sachen geguckt hast in deinem Zimmer und dann gingen deine Eltern so in deinem Zimmer vorbei und dann hast du ganz schnell leise gemacht?
Ja. Ja.
Was war das bei dir?
Das war bei mir immer SpongeBob, weil ich SpongeBob die offiziell gucken durfte. Und dann habe ich.
Das wusste ich noch gar nicht. Sind deine Eltern gegen SpongeBob gewesen?
Meine Eltern waren eine Kika-Dynastie und.
Dynastie? Ja. Seit Jahrhunderten habe ich.
Genau, seit Jahrhunderten wird in meiner Familie die Kika-Regel weitergegeben.
Und du das erste genau. Tellerbrot. Oh. Ich hasse Müsli-Riegel.
Das wäre so funny, so ein Film einfach. So über so ein Ausbrecher. Das schwarze Schaf in der Familie, das ist so super RTL für sich entdeckt.
Das würde ich sehen. Das würde ich sehen, auch. Weil ich fühle das. Also bei mir war das ja, also ich meine, oh mein kidding, meine Familie, der war das egal, was ich geguckt habe. Deswegen habe ich Nickelodeon, Super RTL durchgenudelt.
Ja.
Aber ich wünschte manchmal, meine Familie wäre eine Kika-Familie gewesen. Weil die hatten auch immer so gute so Getränke da, weißt du, so Kika-Familie.
Wir hatten immer Wasser.
Hattet ihr nicht so Apfelschorle in so Kästen?
Nee, durften wir nicht. Also ich durfte wirklich nur Wasser trinken. So.
Okay, das ist traurig.
Ab und an am Sonntag mal einen Orangensaft, das war das höchste der Gefühle. So, ansonsten war meine Mutter, ne.
Aber der kommt richtig gut, oder?
Boah, der kickt. Der kickt. Das sag ich dir.
Ab und an mal so einen Orangensaft.
Boah.
Jetzt schweifen wir aber richtig ab.
Nee, warte, ich hab manchmal da gesessen und mir am Sonntagabend gedacht, boah, ich freue mich auf nächsten Sonntag auf den Orangensaft.
Oh mein Gott. Ja, aber das ist so, ich finde das so nachvollziehbar, weil ich finde auch, also es gibt so diese, wochenlang kommst du ohne Orangensaft aus, ja, aber dann,
voll.
Boah, das ist so, das benetzt deine Lippen, ja, und es ist wie es ist, Himmel
es ist
auf
wirklich,
Erden.
Boah, ganz, ich habe auch jetzt, glaube ich, Monate wieder keinen Orangensaft gehabt, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen trinke, oh,
der wird auch, wirklich so. Gerade auf einen Orangensaft. Lass gleich mal einen Orangensaft kaufen.
Ich hab Bock da drauf. Aber ja, dann noch einmal kurz so. Ich glaube, meine Eltern waren nur bis ich so sechs war, so sehr affin, dass ich Kika guckt. Danach habe ich halt auch Tele5 und so geguckt. Und weiß ich nicht, dann waren meine Eltern so, ja, who cares.
Ich habe auch gestern noch mit Freunden über die Trovatos geredet.
Oh mein Gott, ja!
Mit denen war ich auch sehr obsessed als Kind. Und wir haben herausgefunden, dass sie wirklich eine Detektei haben, ja, in Mönchengladbach. Und haben wir da schon mal drüber geredet?
Nee, aber hear me out. Okay. Ein Freund von meinem Cousin war mit Sharon Trovato zusammen.
Nee, doch. Sharon?
Ja.
Okay, krass. Aber unfassbar.
Okay.
Ich finde auch, das hat mich wirklich das hat mein Leben auf den Kopf gestellt gestern.
Ich auch.
Barbara Salasch ist wirklich eine Richterin und die Trovato.
Aber wie scheiße Detektive. Ist es so, wenn du Privatdetektiv bist und einfach so deine Gesichter so im Nachmittagsprogramm laufen und dann kannst du ja nicht mehr undercover gehen.
Und ich war auch so, wie können die ihre Arbeit als Detektive ausüben, wenn sie die ganze Zeit drehen müssen für RTL? Ich habe das wirklich nicht.
Ich auch nicht.
Bis heute, ich weiß auch echt nicht, was.
Was macht die Jürgen noch heute? Ich weiß es auch nicht.
Aber hey.
Jürgen guckt wahrscheinlich 12-teilige TikToks. Also so ein Film auf 12-teilige TikToks aufgeteilt, denn das ist das nächste Szenario.
Nee. Leute, uncool. Also ich finde auch, die Aufmerksamkeitsspanne muss höher sein, als in einem TikTok sich einen Film reinzufahren. Ich würde sagen, das ist für mich auch eine 10.
Okay, also das ist gleichwertig mit dir, für dich wie mit Autofahren. Nein, Spaß. Ist okay, ich verstehe es auch, ich finde es auch.
Ja, ich glaube, bei TikTok hört es bei mir auch echt auf, weil ich dann so bin, das ist ja wie so eine Werbung, sich aufzuzwängen, wo du den Film nicht als Ganzes schauen kannst. Ich finde, das ist dann bei mir doch, da bin ich jetzt Theodor Adorno und sag so, die Kultur, die wird hier marodiert.
Fühle ich, gehe ich mit.
Ich spüre, echt, gehst du mit? Ich dachte, du machst ein bisschen, ein bisschen netter.
Nee, ich finde, ich hasse das, wenn generell auch so bei TikTok irgendjemand eine Story auf zwei Parts teilt. Hasse ich generell alles. Finde ich richtig kacke. So, wann haben wir verlernt, alles in einem Produkt zu verkaufen?
Finde ich schlimm. Und wir wissen auch alle, ich weiß manchmal schon bei TikToks, die anfangen, dass es nicht zu Ende gehen wird, weil du das schon an der Zeit unten siehst. Ja, ich falle jedes Mal drauf rein.
Ich auch. Aber fallen wir auch darauf rein, jetzt das letzte Szenario, auf dem Game Boy Advance Filme zu schauen. Denn es gab das. Es gab, ich glaube, aber nur in den USA gab es so Game Boy Video. Und da gab es zum Beispiel Shrek 1 und Shrek 2. Und auch Große Haie, kleine Fische gab es so als Modul, dass du das auf den Game Boy Advance gucken konntest. Aber das sah dann halt auch ein bisschen sehr pixelig aus. Und das hat so blechernd geklungen. Aber ist ein Vibe.
Ich würde auch sagen, das ist fast schon wieder ikonisch, weil es so eine Ästhetik dann hier hat. Das ist ja eine andere. Ich sehe schon einen A24-Film, der in 2 Jahren rauskommt. Der soll auch so aussehen, wie als würde es ein Game Boy abspielen. Deswegen würde ich sagen, eigentlich eine 8, aber für den Vibe eine 7.
Ja. Ich würde vielleicht zum Runtergehen. Ganz ehrlich, ich würde mir freiwillig auch angucken wollen. Ich würde eine 1 sagen.
Interesseshalber, weil ich auch so denke, wie schlecht ist dann wirklich die Qualität? Ja. Shrek passt natürlich mega gut dann dazu.
Voll.
Einfach dieser Anfang der 2000er Vibe.
Das stimmt, aber er ist schon sehr groß. Ich frage mich immer, wie er auf so einen kleinen Bildschirm passt dann.
Aber hast du auch mal iPod Touch oder sowas? Ist das auch auf der Liste? Nee, die ist jetzt schon vorbei.
Wir sind vorbei, aber wir können kurz darüber reden.
Also iPod Touch war ja früher auch eine Phase, wo du so teilweise Filme runterladen konntest. Ich hatte nie einen iPod Touch, deswegen diese reichen Kinder da draußen, die einen iPod Touch hatten. Habt ihr mal einen Film auf dem iPod Touch gesehen?
Ich nicht. Ich fand das immer so, ich wollte immer haben. Ich fand auch so, iPod Touch war ja so diese Vorgänger vom Smartphone, weil du halt da all diese Apps hattest und ich war so fasziniert davon. Ich war so, oh, wie cool ist das?
Ja, das Einzige, was ich immer hatte, was im Trend war, war ein Tamagotchi und dann ist diese Phase leider sehr vorbeigegangen. Schnell, gestorben.
Hassen wir. kommen wir mal zu den Starts der Woche.
Ich fand, das war ganz toll. Danke für die Vorbereitung.
Gerne doch. Ich finde es auch, du hast gut bewertet. Ich finde, wir haben heute unsere Sünden von uns gesprochen. Wir sind wieder bereinigt.
Wir sind geläutert durch den Orangensaft.
Das stimmt. Ich glaube, Alper, Jonas und Marius hätten bei allem 10 gesagt.
Ich glaube, die haben jetzt vor Angst haben sie sich eingepisst, als sie sich das jetzt angehört haben. Sorry.
Kommen wir zu den Starts der Woche. Wir starten mit F1. Das ist der neue Film von Joseph Kosinski, der auch Top Gun Maverick gemacht hat. Und das ist ein Formel-1-Film, in dem mal wieder so eine Classic-Trope gibt. So ein alter Rennfahrer wird nochmal für ein Team an Land gezogen, damit er für die nochmal Formel 1 fahren kann. Und der muss zusammen mit seinem Teammate irgendwie klarkommen, der eigentlich viel, viel jünger ist und so ein aufstrebender Star ist. Und dann clashen Generationen aneinander. Und ja, das ist dieser Film auf knapp 2,5 Stunden und mit Brad Pitt. Und
du hast den gesehen, ich leider nicht. Wie macht sich Brad Pitt in der Rolle?
Ist Brad Pitt.
Spielt er sich selbst?
So in etwa, nein, ich finde, es ist ein guter bis okayer Film. Also der ist wirklich so vorhersehbar des Todes. Also wirklich, du hast so ab Sekunde 1 an, weißt du, okay, gut, so wird er ausgehen, das wird passieren und es passiert noch so viel mehr Vorhersehbares. Also es ist wirklich, der bedient so viele Klischees, so viele Stereotype dieses Genres und Ich weiß nicht. Also ich finde, den sollte man auf jeden Fall im Kino geguckt haben. Also wenn ihr dann irgendwie den im Fitnessstudio irgendwie auf dem Handy sehen solltet, kommt der, glaube ich, nicht so gut. Aber
ist er denn was für so Formel-1-Fans, die jetzt auch mal so coole Autorennen toll inszeniert sehen wollen? Lohnt sich der dann visuell, würdest du sagen?
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, so für Formel-1-Fans, weil ich komme nämlich aus einer Formel-1-Fan-Dynastie, wo uns auch schon seit Jahren das auferlegt wurde.
Alles klar. Oha, Kika und Formel 1.
Kika und Formel 1 und Bundesliga. Aber das ist alles an mir ab, also außer Kika ist alles so an mir abgeprallt. Und ich glaube, zum Beispiel mein Bruder, der wird da den Spaß seines Lebens haben. Und ich glaube, wirklich so für Formel-1-Fans ist das so richtig cool, weil es gibt da so ganz viele Cameos von Formel-1-Fahrern. So Lewis Hamilton hat diesen Film auch mitproduziert und kommt auch vor, so für 2 Sekunden. Und ja, aber mich hat es so auch ein bisschen wirklich so aufgeregt, wie vorhersehbar der ist. Natürlich verliebt sich die Figur von Brad Pitt natürlich in die Chefin von der Technik.
Ferrari.
Von, ja, die Chefin von Ferrari. Das wird toll. Nee, aber so die Technikchefin vom Team, natürlich verliebt er sich in die und natürlich fangen die dann irgendwie was an. Hm. Und ich finde es so schlimm, weil dieser Film hat ja eigentlich genug Story. Ich hasse das, wenn in solche Filme nochmal so eine Romance eingebaut wird. Ich finde, das ist immer so, warum?
Es kann nur konventionell werden. Voll. Oder vorhersehbar oder klischeebehaftet.
Genau, aber da schaut euch am liebsten unsere Kritik an, denn wir haben eine Kritik zu diesem Film gemacht. Und,
ist die
ja,
von Alper?
Die ist von Alper, ja, genau. Und der wird ausführlicher über diesen Film sprechen und auch gehaltvoller, als ich es hier tun kann. In diesem Sinne, reden wir doch mal über Freaky Tales.
Oh, gerne. Lass uns über Freaky Tales sprechen. Da habe ich mir den Trailer letztens zu angeschaut. Das ist ja ein 80er-Jahre-Flick mit Pedro Pascal unter anderem und Ben Mendelsohn und Angus Cloud, der ja leider verstorben ist. Der ist ja der Euphoria-Darsteller. Und das ist der letzte Film, wo er jetzt drin mitspielt, der posthum erscheint. Und das spielt in Oakland, Kalifornien 1987 und es sind 4 zusammenhängende Geschichten und da geht es so um, ja, so unterschiedliche Milieus. Also es geht um Teenpunks und Nazi-Skinheads und die machen so ein Hip-Hop-Rap-Battle, so wie ich das verstanden habe. Klingt sehr wild, so sieht auch der Trailer aus. Ich fand das ganz interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich in den Film gehe wegen Pedro. Aber so an sich, visuell, sah das schon ganz gut aus. Hast du schon mal was von dem Film gehört?
Überhaupt nicht. Also ich finde es auch sehr interessant, so dass das die beiden Leute sind, die auch Captain Marvel gemacht haben. Und deswegen bin ich so, oh, mal schauen, was wird. Aber ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig bei so Filmen, die so mehrere Geschichten erzählen. So, weil da ist es so häufig so, okay, gut, da sind 2 Geschichten dann von so richtig gut und die anderen 2 sind so eher. Deswegen bin ich noch so vorsichtig gespannt. Ich freue mich wahrscheinlich auf diese eine Episode mit Pedro Pascal in diesem Film. Aber ansonsten, ja, mal schauen, was wird. Ne?
Ich fand, es sah sehr spaßig aus. Also wenn der Trailer so, also wenn der Film so verrückt ist wie der Trailer, dann kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. So ein bisschen so wie so They Clone Tyrone, also so die, so ein bisschen der Ansatz, wirklich mit so Schnitt und auch Pacing zu spielen und jetzt nicht die, wie gesagt, konventionelle Route zu gehen. Ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Aber vor allem bist du gespannt auf Miley Cyrus, Something Beautiful. Denn das ist ein Kino-Event, das am 27., also heute, stattfindet. Da wird nämlich das visuelle Album Something Beautiful von Miley Cyrus im Kino gezeigt. Das sind ungefähr eine knappe Stunde. Und da wird halt dieses Album im Kino gezeigt. Und man kann es sich anschauen. Und da möchte ich dich direkt fragen, hast du dir schon ein Ticket geholt?
Noch nicht. Ich bin noch nicht so überzeugt von dem Album, was ich bisher gehört habe. Ich hatte auch meine Probleme immer mit den Neuerfindungen von Miley. Ich komme ja aus einer, auch wie du, aus so einer Hannah Montana-Phase von früher und mit dem Disney Channel und ich mag ihre Musik an sich gerne. Aber ich bin immer, ich springe immer bei pro Album auf den Wagen auf oder springe wieder ab. Und hier weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich mag den einen Song, End of the World, den finde ich toll.
Ist toll.
Aber ich habe auch gelesen, dass sie inspiriert war von dem Pink Floyd Musikfilm The Wall. Und sie will dann durch das Album ja auch so eine Art Geschichte erzählen, dann mit so einem zum Beispiel lyrischen Ich, so wie das auch bei anderen Alben von anderen Artists der Fall ist, was dann so durch eine Phase des wie heißt das, wie hat sie es genannt, der Heilung geht. Und ja, mal gucken, wie viel ich dann mit dem Thema so anfangen kann. Ich bin immer noch kaputt, deswegen kann ich mir das Album nicht anhören. Nein, also klingt ganz cool und ich mag das auch, wenn Künstlerinnen sich auch filmisch mal versuchen auszudrücken.
Voll.
Wie ist es bei dir? Also bist du hyped?
Ich bin durchaus hyped. Ich muss noch gucken, ob ich mir ein Ticket dafür hole oder warte, bis der im Stream rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass Miley auch hier Regie mitmacht. Und das bin ich ein großer Fan von, wie du schon gesagt hast, wenn KünstlerInnen sich da so ausprobieren. Und deswegen, ich bin gespannt. Mal schauen, was wird. Gucken wir mal, ne?
Was wird?
Dann einmal noch so zwischen eingefügt, es kommt ja auch noch die neue Staffel The Bear raus. Stimmt. Hast du da Bock drauf?
Ich hab da Bock drauf. Ich fand, die dritte Staffel war das die dritte? Ja, die vierte kommt jetzt raus.
So crazy. Ich finde, das ist so eine Serie, wo man so richtig überrascht ist, dass es da jetzt schon so viel von gibt.
Ja, die werden richtig schnell produziert. Da ist Disney hinterher. Also ich finde, dass bei mir das verschwimmt, weil ich die teilweise auch so am Stück geschaut habe. Und das ist schon eine sehr toll produzierte Serie. Und würde trotzdem argumentieren, dass sie auf so einem sehr so ihren Standard behalten hat seit der ersten Staffel, was zum Beispiel die Figuren angeht, die einfach toll geschrieben sind, auch das Visuelle und auch in wie das zum Beispiel mit Depressionen und mentaler Gesundheit umgeht, also da steckt viel dahinter und Jeremy Allen White spielt die Hauptfigur auch toll, aber ich finde jetzt in der dritten Staffel waren für mich da Veränderungen im Skript drin, die für mich auch diesen Charme und auch dieses Milieu, was auch am Anfang abgebildet wurde in der ersten Staffel, von dieser Working Class, die dann versucht, dieses Restaurant, also diesen Sandwichladen zu eröffnen, abgebildet hat und dann so einen Alleinstellungswert auch hatte. Die Serie hat sich sehr ehrlich angefühlt und das ist ein bisschen verloren gegangen jetzt in der dritten Staffel. Deswegen mal schauen, was die vierte Staffel noch anbietet, auch an einem spannenden Plot. Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, die Serie weiß gar nicht mehr, was sie überhaupt erzählen will und worum es in der Serie geht. Weil jetzt mittlerweile ist dieses Bistro, also dieser Sandwichladen, so ein High-End-Restaurant. Und die wollen unbedingt so einen Michelin-Stern haben. Und das ist halt was ganz anderes, wie womit die Serie gestartet ist. Und irgendwie hat die Serie das für mich dann auch bisher noch nicht geschafft, mir zu zeigen, okay, wieso will man so groß werden und wieso wollen jetzt diese ganzen Menschen in diesem High-End-Restaurant arbeiten. Und ja, es war teilweise ein bisschen unkritisch mit so auch Überarbeitung und Disziplin im Arbeitsplatz. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber wer weiß, vielleicht wird es jetzt in der vierten Staffel nochmal ganz anders angegangen.
Ja, boah, ich finde das einen richtig spannenden Punkt. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ich bin nämlich dümpel auch immer noch so in der zweiten Staffel rum, weil ich die erste Staffel so stark fand und die zweite ist zwar auch immer noch gut, aber es hat mich dann nicht mehr so bekommen mit diesen neuen Szenarien, so dass sie dann in dieser ersten Staffel, wie du sagst, eben aus diesem Milieu kommen und auch dieser Sandwich-Laden, das ist so einfach tausendmal interessanter und deswegen hat mich das auch gar nicht mehr so abgeholt, dann wohin es dann geht, eben dass sie dann eben so ein High-Class-Restaurant haben, fand ich dann eben nicht mehr so ganz interessant, aber ich bin auch eigentlich gespannt, das noch weiter zu gucken und ich finde, das war ein sehr guter Punkt. Danke dir.
Ja, gar kein Problem. Aber es kommt ja noch ein Film, genau, über den wir jetzt extensiver reden wollen.
Genau.
Und zwar Megan 2.0.
Ach.
Ja, ich habe im Vorfeld erst das erste Mal Megan geguckt.
Wie war dein erstes Mal mit Megan? Sehr ehrlich. Jamie.
Ich hatte sehr viel Spaß. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen.
Mhm.
Dieser Hype um den ersten Teil, das war ja auch ein Internet-Meme, ne, dass diese KI-Puppe, die ja auch ein bisschen schlecht aussieht, also schlecht animiert, eine komisch queere Fanbase bekommen hat. Das hat alle überrascht.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass Blumhouse das nicht erwartet hat, dass Megan so kultig wird.
100%.
Und deswegen habe ich das jetzt erst nachgeholt und mit dem Wissen, was Megan für so einen Status hat im Internet, also es ist wirklich so, ne, sie wird dann irgendwie in so Edits gepackt und dann ist es so, Megan ist so eine Ikone, also diese Puppe, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, sie ist einfach ein Roboter, der eine künstliche Intelligenz ist und sie mordet im ersten Teil und jetzt im zweiten Teil, der jetzt diese Woche startet, wird sie zur Heldin und ich fand aber, der erste Teil ist schon sehr schlecht. Das ist jetzt kein guter Film.
Aber schlecht in a good way.
Ja, es ist ein Guilty Pleasure, der trotzdem unterhaltsam ist, sich sehr ernst nimmt. Und die schauspielerische Leistung ist dürftig von allen Beteiligten. Und der Plot ist hanebüchen. Aber trotzdem bin ich damit rausgegangen und dachte, ja, das war ein netter Abend. Und wie ist das jetzt bei Megan 2.0?
Das ist eine gute Frage. Ich finde auf jeden Fall, wie du schon so gesagt hast, du hast dieses Phänomen so sehr gut herausgestellt. Dann, es ist einfach so eine ultra abgefuckte Puppe, die so einem Kind als Schlaflied Titanium von David Guetta vorsingt.
Das ist so eine skurrile Szene.
Das ist, ja.
Das ist unfassbar.
Es ist aber so geil, weil es ist halt so memeable und es ist dann eben auch so richtig durch die Decke gegangen online. Und ich glaube, sehr viele Leute hatten sehr viel Spaß mit diesem Film. Eingenommen mir, ich hatte wirklich den Spaß meines Lebens und deshalb habe ich mich auch auf Megan 2.0 gefreut. Mhm. Und der wirkte im Trailer schon so ein bisschen mehr wie so ein Actionfilm, so wie du schon so gesagt hast, Megan wird jetzt hier zur Heldin. Es geht grob darum, dass Megan jetzt wieder zum Leben erweckt wird, um Emilia zu vernichten. Das ist eine militärische Waffe-Puppe, die aus Megans DNA-Technologie erbaut wurde. Und ja, Megan ist die Einzige, die sie stoppen kann. Und darum geht es jetzt. Und wollen wir einmal kurz, bevor wir in einen großen Talk darum gehen, was bezüglich Horrorpuppen, möchten wir einmal noch kurz darüber reden, ob Megan 2.0 sich denn jetzt lohnt. Mhm. Würdest du sagen, ist er besser, schlechter, also genauso schlecht wie der erste Teil für dich? Ist er immer noch ikonisch oder ja, was ist es für dich?
Boah, schwierig, weil ich finde, der zweite Teil hat ganz andere Probleme wie der erste Teil. Also der Bonus des ersten Teils, dass ich da wirklich dem noch was abgewinnen konnte, weil ich da unterhalten war, der sich nicht so ernst nimmt, der in dieser Dummheit doch so eine Selbstreflexion auch hat. Also es ist so dieser Horrorfilm, der so ein bisschen so ein Slasher-Vibe hat und auch so von der Stange so sagt, Leute, wir wissen, das ist jetzt hier kein großartiger Plot, sondern wir wollen einfach, dass ihr ein, zweimal lacht über die auch sehr smarten und so lustigen One-Liner von Megan. Hat der zweite Teil verloren, weil der zweite Teil versucht, wirklich diese große Mission Impossible-Geschichte zu erzählen, was an sich schon auch lustig war, den Trailer zu schauen, weil ich war so, was haben die mit dieser Grundidee gemacht? Wieso ist Megan plötzlich Tom Cruise und schwingt sich einfach von so einer fucking Klippe? An sich funny.
Tom Cruise could never, though.
Tom Cruise could never. Also ich bin mir sicher, Megan hat auch alle Stunts selber gemacht. Aber trotzdem war der Film so zu groß, es war so zu verkopft. Und ich hätte mir gewünscht, dass der zweite Teil ähnlich sich nicht so ernst nimmt wie der erste und auch kleinere Brötchen backt und ein bisschen dümmer ist, in Anführungszeichen. Ich hier nur als Disclaimer, ich checke, dass Leute sowieso dann damit nichts anfangen können vielleicht, weil das denen zu flach ist und sie nicht verstehen, wieso man sowas dann feiert. Ich hatte aber wirklich mit dem ersten Teil ziemlich viel Spaß und beim zweiten, da hätte ich auch eine halbe Stunde rausgecuttet und dann hätte der mir besser gefallen. Trotzdem gab es dann auch viele lustige Szenen und Megan hatte auch wieder ihre Sing-Szene oder weiß ich nicht, so ein, zwei Momente, wo wir Spaß hatten zusammen. Ja, deswegen, das wäre so mein Fazit. Wie sieht's bei dir aus?
Ich finde auch, also ich finde, Megan ist für mich in erster Linie so Camp und weiß eigentlich, was dieser Film weiß eigentlich, was er ist. Nämlich nichts Anspruchsvolles, sondern wirklich eher was Lustiges. Und ich finde, das hat mir im zweiten Teil auch so gefehlt. Ich finde, es geht ja wirklich um Megan und Megan ist auch das Spaßigste am gesamten Film. Also wirklich, diese Puppe ist so funny und einfach, ich weiß nicht, ich hab einfach schon sehr viel Freude, wenn ich einfach nur sie da irgendwie rumhopsen sehe und bin so, oh, you go girl. und davon fehlt halt einfach im zweiten Teil viel zu viel. Also es braucht so richtig lange, bis Megan auch wieder ihren Körper bekommt und dann eben so agieren kann, wie sie im ersten Teil agiert hat. Und deshalb ist es für mich wirklich so ein sehr zäher, langgestreckter Film, der sich wirklich auch vor allem im Finale so angefühlt wie Kaugummi und man sich echt gewünscht hätte, boah, ich hätte mir diese Leichtigkeit vom ersten Teil nochmal gewünscht. Auch mit diesem Szenario, diesem Action-Szenario, was eigentlich perfekt auch auf diese Puppe passt, so dass sie so unberechenbar ist und dass man aus dem Horrorfilm dann wirklich jetzt so einen Action-Film macht. Ich finde, das ist so ein cooler Move eigentlich, aber wie du schon so gesagt hast, ey, man hat das zu groß gedacht und ich finde, hier sind wirklich sehr viele coole Gags dabei, aber das hätte auch komprimiert auf wirklich nur 90 oder 80 Minuten auch funktioniert. Und ich finde auch, der Film hat sich dann doch viel zu ernst genommen an sehr vielen Stellen. Und was ich aber cool fand, es gibt so eine Metropolis-Referenz.
Ja.
So, da habe ich gedacht, this is cinema.
Ja, tatsächlich. Diese ganze Sequenz war sehr cool. Voll. Da würde ich dir zustimmen, dass dem Film es gut getan hätte, mehr eben in diese Comedy-Richtung zu gehen und mehr dieses Meta-Horror, also Scream, also dass man sich über diese Horror-Tropes so lustig macht. Ich glaube, dass dann wäre der Film wirklich gut gewesen.
Voll. Vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, so das erwartet das Publikum auch. Also ich finde, ich bin jetzt nicht mit der Erwartung eingegangen, boah, ich will jetzt so eine richtig geile
Aussage Action. Über KI und genau. Wie wir irgendwie mit künstlicher Intelligenz umgehen und Erziehung. Also da wird dann am Ende nochmal sowas richtig uns reingedrückt und das weiß ich nicht. Hätte es nicht gebraucht für mich.
Ich auch. Ich hätte es nicht gebraucht, aber was ich auf jeden Fall immer brauche, ist Megan an sich generell. Macht mir noch 5000 Filme davon.
Bist du so ein Puppen-Horror-Mensch? Magst du Puppen im Horror-Genre?
Also ich mag Puppen nicht. Ich habe Angst vor ihnen.
Hattest du früher Puppen?
Ich hatte früher tatsächlich Puppen, aber niemals in dieser Form, so dass ich davor Angst hatte. Ich hatte mehr dann so kleinere Figürchen. Also ich hatte jetzt keine Angst, dass eine Barbie mich umbringt. Also sage ich, wie es ist. Wie war es bei dir? Hattest du wirklich so Puppen, die auch angsteinflößend waren?
Ich hatte so eine Babyborn. Ich war da sehr basic unterwegs.
Die fand
ich
immer scary.
Ja, die waren auch ein bisschen scary. Ich hatte auch viele Barbies und die waren teilweise auch schon horrormäßig, weil mein Hase so die Nase abgebissen hatte und sowas.
Nein.
Deswegen, ja, eigentlich sahen die teilweise aus wie Megan nach einem Kampf. Aber ich bin auch nicht so die. Es gibt ja Menschen, die haben super gerne mit Puppen gespielt, da war ich nie eine davon. Ich bin auch nicht unbedingt jemand, der Angst hat vor Puppen, aber
okay. Ich
bin da relativ neutral. Also ich finde, wenn Leute krabbeln oder Windräder, finde ich bei weitem schlimmer.
Ernsthaft?
Nein. Also ich finde, das Gruseligste an Megan ist auch zum Beispiel, wie sie läuft. Weil sie läuft ja wie so...
Ja, so wobbly.
Ja, wobbly oder wie so eine Spinne auf dem Boden. Und sowas finde ich dann inszenierungsmäßig gruseliger als jetzt eine Puppe an sich.
Kann ich verstehen. Also das ist... Es ist so sehr interessant, denn ich glaube, sehr viele Menschen teilen so diese Angst vor Puppen und das hat das Kino auch schon sehr früh entdeckt. Also es gibt schon wirklich so Anfang der 30er, Ende der 20er gibt es auch schon diesen ersten Puppenfilm The Great Gabbo, wo es um einen Bauchredner geht, der so ein sehr seltsames Verhältnis zu seiner Handpuppe Otto hat. Und es ist viel mehr ein Drama, aber trotzdem ist diese Puppe damals schon so sehr freaky und terrifying gewesen. Und danach geht diese Liste an Horrorfilmen eigentlich nur weiter. Es gibt Dead of Night, Magic hier mit Anthony Hopkins, es gibt Chucky, es gibt The Boy, es gibt Dead Silence. Und natürlich gibt es die zwei most iconic Horrorpuppen ever. Wir haben schon über Megan geredet, aber wir müssen natürlich noch über Annabelle reden. Vor allem, weil beide Puppen vom selben Schöpfer sind, nämlich von James Wan.
Stimmt.
Und der hat uns wahrscheinlich die most iconic Horrorpuppen überhaupt geschenkt. Und wir möchten heute einfach nochmal erklären, wer ist gruseliger, wer ist ikonischer, wer hat die besseren Filme und wer würde in einem Duell gewinnen? Ist es Megan oder ist es Annabelle? Ja.
Ich finde unser Vorhaben sehr cool. Ich finde auch, ich habe lange nicht mehr über Annabelle nachgedacht. Mhm. Obwohl ja dieses Jahr auch der letzte Conjuring-Teil rauskommt.
Genau.
Und Annabelle ja auch schon im Teaser war. Und ich habe das voll vergessen, weil ich finde auch über Annabelle, also so das Conjuring-Universum besteht ja schon seit ein paar Jährchen.
Ja.
Und ist vielleicht nicht mehr so relevant, wie es noch 2013 war. Ich bin auch ein kleiner Fan vom Conjuring-Universe. Weiß nicht, wie es... Okay, du auch. Und ich habe auch alle Annabelle-Filme gesehen, außer den letzten, den dritten. Aber ich finde den zweiten, da würde ich noch ein Plädoyer für machen, dass der gar nicht so schlecht ist.
Okay.
Und ja, ich finde Annabelle ist ja eigentlich ein Dämon.
Mhm.
Erfahren wir ja im Conjuring-Universum. Ich habe vergessen, wie er heißt. Warte, lass mich noch mal kurz nachgucken. Malthus heißt der.
Sexy.
Ja, großer Antagonist im Conjuring-Universum. Und er ist ein mächtiges, dämonisches Wesen, das zwar unabhängig existieren kann, aber sich eben an diese Porzellanpuppe klammert, um diejenigen zu quälen, die sie besitzen. Und wie Valak, ein bekannter Dämon aus dem Conjuring-Universum, ist ja auch Malthus, war einst ein Engel, der sich auf die Seite von Lucifer gestellt hat und dann in einen Dämon verwandelt wurde. Ja, Conjuring spielt ja auch viel mit dieser christlichen Metaphorik, Symbolik, diesen Geschichten. Und Annabelle lernen wir ja kennen in Conjuring, in diesem Museum von Ed und Lorraine Warren. Wusstest du, dass Annabelle auch eine Originalpuppe hatte?
Die ich, ja,
auf
voll.
Auf die sie basiert,
genau.
Die Geschichte.
Ja, das wusste ich. Ich habe nämlich auch, ich habe gestern nämlich das allererste Mal Annabelle geguckt, weil ich habe irgendwie alles im Conjuring-Universum so mitgenommen, aber habe Annabelle nie geguckt. Und dann habe ich das gestern das erste Mal gemacht und habe ich auch gleichzeitig mal geguckt, weil ich wusste, dass es so auf einer originalen Puppe basiert. Und ich finde, diese originale Puppe ist einfach mal tausendmal ungruseliger als Annabelle. Das ist so funny.
Ja, die haben echt bei Annabelle nochmal den Regler hochgedreht und sie so zu einer Porzellanpuppe gemacht. Aber eigentlich ist sie ja, ich weiß nicht, das ist so eine Raggedy Ann-Puppe.
Ja.
Das kennt man anscheinend in den USA. Also es ist so eine...
Die ist plüschiger.
Ja, plüschiger. Sieht einfach aus wie so eine, ich weiß nicht, auch wie so ein bisschen wie so eine holländische...
Ja.
So ein holländisches Mädchen. Es hat so zwei Zöpfe und so Knopfaugen.
Voll.
Klingt jetzt auch gruselig.
Ja, aber ganz ehrlich, die ist wirklich... Ich finde, die ist bei weit, also wirklich, ich finde, da waren die so, wir haben diese harmlose Stoffpuppe, die eigentlich so ein bisschen cute ist. Lass einfach mal wirklich all out gehen.
Ja, und da, über die gibt es eben auch so Geschichten nach paranormalen Sichtungen, von paranormalen Sichtungen. Und es gibt ja auch in echt diese Ermittler, Ed und Lorraine Warren, auf denen ja auch die Conjuring-Reihe basiert. Und sie haben auch ein wahres Okkultismusmuseum und dort ist eben diese Raggedy Ann-Puppe. Und die wurde im Jahr 1970 dorthin gebracht. Auch alles sehr crazy, aber auch Lorraine und Ed Warren sind ja auch sehr umstritten, also die wahren Personen. Da haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen.
Ist halt alles aber auch nicht so crazy, wie in den Filmen dargestellt, muss man. Also wir haben wirklich auch nochmal gesagt.
Definitiv nicht.
Ja, aber wie, also ich sage einmal kurz so, wie ich Annabelle
jetzt
fand. So, dass ich hab nur den ersten Teil gesehen, das heißt, ich kann nichts über den zweiten Teil sagen, aber ich finde, der ist schon einer der schlechteren Conjuring-Filme, finde ich.
Kann ich verstehen.
Der ist so auch wirklich langweilig, hatte ich das Gefühl.
Dieses Paar juckt einen auch nicht.
Überhaupt nicht, ja. So kein bisschen. So der Mann, der ab und an mal so noch reinkommt und sagt, Schatz, oh nein,
ja.
Du hast das Sofa umgeworfen. Was ist da passiert? Fand ich halt alles so ein bisschen billig und weiß ich nicht. Ich habe ihn wirklich so im Dunkeln geguckt und dann hatte ich dann doch Angst, weil ich habe so mit Kopfhörern auf dem PC geguckt und dann hatte ich dann Angst, doch irgendwie ins Bett zu gehen und ich hatte dann Angst vor meinem Panda-Berry, der so ein Stofftier ist, war ich so, ich trau dir heute noch nicht. Lass mal deine Pfoten bei dir.
Hat immer noch einen Effekt, aber es ist nicht so gut umgesetzt. Im
überhaupt
nicht.
Es ist halt wirklich so dieses Jumpscare-Ding. Aber auch wirklich so, habe ich im Gefühl nochmal, also Conjuring lebt ja auch generell sehr viel von Jumpscares. Aber ich habe auch oft das Gefühl, das sind gute Jumpscares. Also ich finde, die sind auch damals ja auch zu der Zeit noch nicht so verbraucht gewesen. Und bei Annabelle hatte ich dieses Gefühl so, es ist einfach billig, wenn du so eine lange Einstellung hast und dann einfach ein Gewitter, also so ein Donner dagegen schneidest. So ist halt einfach, natürlich erschreckst du dich da.
Ja, ja, also ich finde auch, der war damals auch schon verbraucht. Also nicht nur mit unseren heutigen Sehgewohnheiten und dass wir viel, viel mehr Horrorfilme kennen, die in dieselbe Kerbe schlagen. Also ich finde Annabelle, wann kam der raus? 2014, der erste Teil. Und ich weiß auch noch, dass ich den damals auch gesehen habe und dachte, ja, ich weiß nicht, das ist so das Einmaleins des Horrors und der kam ja auch echt nicht gut weg. Ich glaube, der hat bei IMDb auch irgendwas mit einer 5 vorne. Annabelle 2 hingegen, von 2017.
Erklär mir.
Das ist trotzdem auch kein geiler Film, Leute, aber er ist so ein Prequel zu dem ersten Teil und Miranda Otto spielt da auch mit, die ja auch Eowyn spielt aus Herr der Ringe. Und für sie habe ich sowieso ein kleines Fable, deswegen bin ich auch voreingenommen. Aber da geht es dann um einen Puppenmacher und seine Frau, die dann so eine Nonne und mehrere Waisenmädchen in ihrem Zuhause willkommen heißen. Und Annabelle kommt dann auch darin vor, wie man schon weiß. Und David F. Sandberg hat den Film nämlich auch gemacht. Und der hat ja auch Lights Out gemacht. Finde ich auch einen sehr stabilen Horrorfilm. Und ich finde, der ist noch der beste der Annabelle-Reihe. Trotzdem ist das jetzt auch kein, würde ich sagen, innovativer Horrorfilm. Trotzdem ist der hat er sehr effektive Jumpscares und kann auch irgendeine Art Atmosphäre erzeugen, einfach weil mit dem Puppenmacher und auch diese Hintergrundgeschichte und auch der Beziehung des Paares fand ich dann doch noch ganz überzeugend und hat mich bekommen damals. Ich habe ihn aber auch lange nicht mehr geguckt. Trotzdem würde ich immer noch argumentieren, besser als The Nun.
Okay.
Auch im Conjuring-Universum nicht gut.
Okay.
Ja, also ich glaube, das Conjuring-Universum hat sich halt irgendwann sehr darauf ausgeruht, dass sie diese Dämonen etablieren und mit den Exorzismen und Ed und Lorraine Warren, ich glaube, da war das immer dieses Schema F, was dann nicht nochmal was Neues ausprobiert hat. Deswegen Annabelle 3 kam 2019 raus. Den habe ich dann schon nicht mehr gesehen.
Ja, also werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Denn wir haben geplant, wenn Conjuring 4 dieses Jahr noch rauskommt, dass wir ein großes Conjuring-Ranking machen. Weil das sind schon so ein paar Filme, fallen da schon an.
Ja.
Dass wir die mal so ordnen und sagen, was ist denn davon der Beste und was ist wirklich der Schlechteste. Und ich glaube, bei den Schlechtesten sammeln sich, glaube ich, ein paar Filme.
Ja, ich würde auch sagen, Annabelle 2 und Conjuring 2 sind für mich so die stärksten der Reihe. Aber okay, da können wir ja dann nochmal uns drüber okay, streiten, wenn wir das Video machen.
Ich habe auch ein Favorite für Conjuring 2.
Ja?
Ich muss wirklich sagen, den finde ich, finde ich, ist eigentlich so im selben Fahrwasser auch wie der erste. Aber ja, Annabelle. Findest du Annabelle denn an sich als Puppe, Kreation, gruselig?
Ja.
Ja.
Ich finde sie per se gruseliger als Megan, weil Megan ist ja nahbarer. Megan ist ja auch so, hat Emotionen, ist auch, kriegt ja auch eine kleine Redemption-Arc jetzt im zweiten Teil und sie hat ja auch eine Figur, die sie beschützen möchte, weil sie ja, Katie heißt das kleine Mädchen ja, was sie im ersten Teil aufgetragen bekommt von ihrer Schöpferin, sie zu beschützen. Und deswegen, finde ich, hat Megan noch mehr, wie man auf Englisch sagt, redeeming qualities. Ich meine, Annabelle ist halt ein Dämon. Ja. Also Annabelle will auch einfach nur grausam Menschen umbringen. In einer Szene zerhackt sie ja auch wirklich ihr Opfer. Also ich finde, das ist so sehr krass böse.
Ja,
wie ist es bei dir? Hast du Angst vor Annabelle?
Sie hat nichts Wrongs gemacht.
Justice for Annabelle.
Genau. Ja, ich finde Annabelle auch wirklich tausendmal gruseliger. Aber ich finde auch so, man sieht ja auch hier schon so bei beiden, auch wenn es so zwei sehr unterschiedliche Filme sind, wo Megan ja auch wirklich eine Comedy ja eigentlich auch ist, so eine Horror-Comedy, finde ich, dass beide Filme ja eigentlich so diese ähnliche Horrorpuppen-Trope haben, die auch eigentlich alle Filme haben. So dieses so, ein Kind oder generell eine Familie bekommt so eine Puppe und so langsam aber sicher bahnt sich an, dass was mit dieser Puppe nicht stimmt. Und es hat ja eigentlich, bedient ja wirklich alles. Auch Chucky bedient das und alles Mögliche.
Ja, bei Chucky ist es ja so ein Massenmörder, der genau dann Besitz ergreift von dieser Puppe. Mein Bruder früher hat immer behauptet, dass meine Kuscheltiere auch von Massenmördern besessen werden. Hm. Also Chucky hat meine Kindheit zerstört.
Same.
Ich finde, ne, allein dieser deutsche Titel Chucky, die Mörderpuppe,
voll,
das war so ein generelles Ding in meinem Sprachgebrauch. Ich war immer so, das ist wie Chucky, die Mörderpuppe.
Ich finde aber auch da ganz ehrlich, so wirklich da mal Props an die deutsche Untertitelung, beziehungsweise die Übersetzung. Ja, genau so. Also wirklich dieses Chucky, die Mörderpuppe, ist so ein geiler Name eigentlich. So, weil ich finde so Child's Play im Englischen so, ist okay.
Ja, ist halt dann mehr, finde ich, auch zweideutiger.
Ja, ja.
Aber am Ende ist Chucky die Mörderpuppe. Vielleicht sind wir auch sehr biased, einfach weil wir das unsere ganze Kindheit über, das war ja der Film, der verbotene Film,
voll,
den man nie gucken durfte, weil der so gruselig war.
Ja, ich find's auch so ganz krass. Ich habe damals ein Kumpel von mir, Justin, der hatte den Film irgendwie, haben wir bei irgendeinem Geburtstag von ihm so geguckt.
Wie alt wart ihr da?
Ich glaube, ich war da so 7 oder 8.
Okay,
und,
wow.
Beziehungsweise er hat mir nur einen Trailer gezeigt so, und ich war verstört des Todes. Und seitdem bin ich auch mit Justin nicht mehr befreundet. weil ich hatte wirklich einfach so viel Angst vor dieser Puppe.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich war so ein Justin. Weil ich habe manchmal irgendwie so Freundinnen von mir dann so komische Trailer gezeigt. Und die waren immer so,
oh, okay.
Ja, und ich war so Apokalypto von Mel Gibson. Oh. Mega cool. Naja.
Der ist so brutal.
Ja, genau.
Geil, ja.
Naja. Okay, okay,
gut, dass wir uns in der Kindheit nicht getroffen haben.
Ja, gut, dass wir uns nicht getroffen
haben. Aber mich hat das auch so nachhaltig verstört. Ich hatte wirklich so viel Angst vor Chucky. Und dann habe ich den vor 1-2 Jahren so das allererste Mal wirklich geguckt. Und das ist ja auch eher so, das ist ja auch, habe ich dann so gemerkt, ist ja eigentlich voll die Comedy auch so.
Ja.
Da hat so sehr viele Comedy-Elemente drin. Und ich meine, es wird ja auch mit jedem weiteren Teil absurder. Wirklich, da kommen noch mehr abgedrehte Sachen hinzu. Und es gibt ja auch jetzt noch die Serie dann, wo Chucky auch KI-technisch so noch beigesteuert wird, hier mit Mark Hamill. Und mir ist dann erstmal so aufgefallen, okay, das ist eigentlich sehr funny, diese Reihe. Und,
ja, die nimmt sich auch gar nicht so ernst. Und als Kind dachte man, boah, das ist so der Endboss von gruseligen Horrorfilmen.
Voll.
Aber dann ist es gar nicht so, ja, das ist einen richtig erschreckt. Ne?
Voll. So, und ich hoffe aber, dass es so an Kindern noch weitergegeben wird, sodass Chucky so, so wirklich das Gruseligste überhaupt ist.
Ich vermute nicht. Vielleicht Annabelle dann oder jetzt Megan. Obwohl bei Megan finde ich auch, dass da das schnell verfliegt, dass man Angst vor Megan hat.
Ich finde auch, weil Megan soll ja prinzipiell ja erstmal auch so Kindern ja gefallen, beziehungsweise Katie soll die ja sympathisch finden und deswegen ist sie auch erst sympathisch gestaltet. Aber ja, ich habe mir noch überlegt, ich habe so ein Mini, wer würde eher vorbereitet.
Oh, nice.
Wer würde eher Megan oder Annabelle, um das jetzt hier ein für alle Mal zu klären, weil das ist natürlich jetzt das offizielle
Battle.
Das offizielle Battle. So, und wer danach jetzt hier gewonnen hat, der
Die Horrorpuppe prämiert von CSB.
Richtig. Wer würde eher sauer sein, wenn du ihrem Film eine schlechte Letterboxd-Wertung geben würdest? Wer würde dich eher danach heimsuchen?
Wahrscheinlich Megan, weil Megan ist sehr narzisstisch.
Mhm.
Ich glaube, Annabelle wäre es egal.
Ja.
Wahrscheinlich hat der Dämon Besseres zu tun, als Letterboxd rumzuhängen. Deswegen würde ich sagen Megan.
Okay, ich verstehe. Wen hättest du aber am unliebsten als Feindin?
Schon Annabelle?
Ja.
Ich lege mich nicht mit Dämonen an, deswegen...
Kann ich verstehen.
Ja, würde ich jetzt sagen Annabelle.
Mhm.
Megan könnte ich noch handeln.
Mit wem würdest du eher befreundet sein?
Dann. Mit Megan. Ich finde, Megan hat auch den besseren Style als Annabelle. Megan hat ja auch, ich finde, Megan ist ja so wie Regina George, so ein bisschen aus Mean Girls. Ich finde, wenn man weiß, wie man mit so auf gut Deutsch Zicken umgehen kann, dann...
Mit den Göhren.
Mit diesen Göhren. Mit wem wärst du lieber befreundet?
Ich glaube auch mit Megan. Also, ich habe Angst vor Annabelle. Ich weiß es nicht so. Ich weiß auch nicht, worüber wir uns unterhalten würden. So.
Meinst du denn, Megan und Annabelle wären befreundet?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht.
Echt? Ich würde sagen safe. Weil sie sind beide so, sie lieben ja auch zu quälen und Leute umzubringen.
Ja, und sie stehen auch so für sich selbst. So. Also weißt du, die sind so, okay, gut, wir können koexistieren.
Ich sehe das Crossover, wo sie dann versuchen so zu bonden und Megan ist dann noch so, du darfst Katie nicht umbringen und Annabelle ist so, ach komm schon.
Komm schon. Also sorry, aber die jetzt mehr oder weniger.
Das ist versprochen, Megan. Ja. Das ist versprochen.
Ich sehe es auch ein bisschen. Aber bei wem siehst du es eher, dass sie einen BookTok-Channel starten würde und nur über Twilight reden würde?
Okay, frag mich nicht wieso, aber irgendwie Annabelle?
Ja.
Ich weiß nicht wieso, aber Annabelle ist ja auch, ich meine, sie ist auch ein bisschen dramatisch.
Mhm.
Megan ist auch sehr dramatisch, aber ich finde, Annabelle hat noch mehr so eine Affinität für so Fantasy.
Ja, und ich finde auch so, Annabelle hat so Bella-Vibes, so diese sie ist so sehr still, guckt einfach nur stur geradeaus, so.
Stimmt.
Und da sehe ich jetzt so ein paar Parallelen, deswegen würde ich da auch sehen. Dann die Frage, wichtige Frage, wie ich finde, wer würde eher eine Toxic Situationship mit Chucky eingehen?
Boah, auch Annabelle, weil ich finde, Annabelle ist more toxic wie Megan. Ich finde, Megan hat noch so ein, wie gesagt, sie hat noch so Ansprüche an sich selbst, sie hat noch Visionen, sie ist auch mehr independent und ich finde, Annabelle wirkt auf mich wie jemand, der da noch reinrutscht, weil sie traditioneller ist.
Ich lieb's, dass du so analytisch rangehst.
Hä? Ich nehme das voll ernst.
Ja, aber aber es ist ein guter Aspekt, weil ich sehe auch, ich finde aber auch, Chucky und Annabelle passen vom Vibe her auch mehr zusammen als das Megan und Chucky.
Ja, weil ich finde so auch vom Design.
Voll, weil ich habe so ein Gefühl, bei Megan und Chucky würden auch so zwei Sturköpfe aneinander prallen. Das wird gar nicht funktionieren. Ich meine,
Megan hat auch einfach Bock zu shoppen und mit Katie zu chillen. Sie ist jetzt nicht so boy crazy.
Ja, ich glaube auch. Sie ist so. Ich glaube auch eher, dass Megan ein bisschen fruitier unterwegs ist. So,
meinst du?
Glaube ich.
Okay. Ja. Achso, dass sie einfach...
Was da mit Emilia passiert ist. Ja, genau. Da mit Emilia passiert ist, wir wissen es nicht.
Willkommen zu unserer Analyse von welche Sexualität hat Megan.
Genau, das sehe ich so ein bisschen als so ein einstündiges YouTube-Essay.
Ich frage mich, wie viele Leute jetzt hier schon abgeschaltet haben.
Das frage ich mich auch.
Ja.
Die schalten spätestens jetzt ab, wenn ich frage, wer hat eher Benson Boone im Spotify-Rapped auf der Eins von den beiden?
Oh mein Gott.
Weil seine Musik ist cursed.
Ja, für alle, die Benson Boone nicht kennen, das ist dieser
Typ. Moonbeam Ice Cream, taking of the movies, taking of your blood.
Der diesen unfassbar nervigen Radiosong rausgebracht hat und der immer so Backflips macht. Das ist ja das Komische an Benson Boone, dass er die ganze Zeit Backflips macht und das Internet hasst ihn. Auf der anderen Seite will man ihn auch irgendwie konsumieren.
Es ist schlimm. Aber er geht halt leider auch sympathisch damit um.
Ja, so. Ich finde auch, er wirkt sehr sympathisch und auch nichts gegen ihn. Aber seine Musik ist wirklich schrecklich, finde ich.
Und bleib mal ein bisschen auf dem Boden. Ne? Also.
Mach keine Backflips mehr, Benson Boone, bitte.
Genau. Aber was glaubst du, wer den besseren Backflip hinkriegt? Megan oder Annabelle?
Megan.
Ja.
Megan ist dehnbarer als Annabelle.
Das stimmt.
Annabelle chillt ja auch eigentlich die ganze Zeit nur.
Stimmt, sie macht eigentlich wirklich gar nichts.
Daher würde ich auch sagen, dass Megan eher Benson Boone hören würde, weil das so ihre Playlist ist zum so Gymnastik machen am Morgen, damit sie so ihre, weil sie ist ja auch eine Assassinin, das heißt, sie kann ja auch krasse so Kampfkunst und ich glaube, da muss sie sich morgens, da braucht sie so einen motivierenden Song mit einem krassen Beat und wenn das nicht Moonbeam, wie heißt der Song?
Ich habe keine Ahnung.
Moonbeam Ice Cream?
Bestimmt, oder? Okay. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich würde ein bisschen widersprechen dann. Ich finde, Megan wirkt irgendwie so wie eine, die nur Girl Pop hören, oder? Also wirklich dann auch nur ihre so, Pop-Icons, ihre Pop-Icons.
Olivia Rodrigo.
Genau. Ich glaube, die hat keinen Bock auf Benson Boone. Ich glaube, die wär so ein, nee.
Aber meinst du, Annabelle hätte Bock auf Benson Boone? Mal, nee. Kurz mal, worüber reden wir hier eigentlich gerade?
Ich,
ja.
Ich glaube, Annabelle hört nur Bach.
Wahrscheinlich. Annabelle ist ja auch echt eine Old Soul. Ja.
Okay.
Ich finde es selbst so witzig.
Wie unser Benson Boone, dass er sich selbst hört.
Ja.
Dann hätte ich noch eine Frage, wer würde eher ein Squad anführen, das aus Horrorpuppen besteht? Wer wäre da eher der Captain America?
Auch Annabelle? Ich finde, Megan wirkt auf mich wie eine Einzelgängerin.
Ja.
Und Megan hat auch nicht so Bock auf die anderen Puppen.
Ja.
Annabelle, kann ich mir vorstellen, dass sie da noch der Dämon in Annabelle, der ist ja wahrscheinlich auch verbündet mit anderen Dämonen. Valak, die haben sich bestimmt mal, die haben bestimmt mal
Kaffee getrunken.
In der Hölle, an der Bar, in der Lucifer-Bar. Und ich meine, ja, ich glaube, Annabelle ist dann so diese nervige Person, die sagt, oh, lass uns doch eine Teamarbeit draus machen. Und Megan wäre so, bitte, lass mich in Ruhe.
Boah, das ist wirklich das Schlimmste, ja. So, und Annabelle wird wahrscheinlich noch nichts tun in dieser Gruppenarbeit.
Ja.
Schlimm. Dann noch die allerletzte Frage. Wer würde von den beiden eher gecancelt werden?
Beide.
Weil
sie Menschen töten, Mord gleich schlecht, Mord gleich kontrovers.
Genau, das gibt dicke Schlagzeilen, du.
Ich würde darüber berichten. Ich finde auch, bei aller Liebe, dass ja beide, also ich glaube, Megan hat noch eine Zukunft, aber Annabelle muss jetzt auch langsam mal besiegt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Conjuring Teil 4 aussehen wird. Ich bin gespannt.
Same. Dass das Ding endlich mal weg ist.
Endlich mal zerschlagen, das Porzellan.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Megan noch mal so ein paar alte Tweets ausgekramt werden, so von ihr.
Das stimmt, wo sie so Benson Boone hängt. Obwohl, da wäre sie ja sehr, würde sie ja sehr mitschwimmen mit dem das Trend stimmt. Momentan.
Ja, sie so, ich mache einen Backflip auf dein Gesicht.
Ja, ich glaube, Megan ist ja, aber Megan nimmt man es ja nicht so übel.
Das stimmt.
Und Annabelle dann wahrscheinlich schon, weil Annabelle könnte auch so sehr rassistisch sein, weil sie eben, wie gesagt, aus einer anderen Zeit kommt. Annabelle. Das hat man im Prequel gesehen in Annabelle 2.
Oh, okay. Oh, jetzt muss ich gucken.
Ja, so, ich glaube, für alle Leute, die nicht Megan oder Annabelle geguckt haben, es war dieses Ranking oder dieses Battle hoffentlich auch trotzdem entertaining.
Ich hoffe auch. Aber ich würde trotzdem so jetzt mal so ernsthaft einmal noch kurz darüber schwadronieren. Für mich ist, glaube ich, Megan
Die bessere Puppe,
weil sie so weiß, was sie ist. Und ich finde bei Annabelle so, sie soll halt so auch generell, ich finde die Filme, die Megan-Filme, würde ich sagen, besser, als dass ich Annabelle finde. Ich finde, im Endeffekt tun die beiden sich jetzt auch nicht wirklich viel worauf man mehr Bock hat.
Ja, ich finde, Annabelle hätte noch mehr Figurenentwicklung gebraucht. Sie ist dann doch nur ein Mittel zum Zweck,
voll.
Horror zu erzeugen und Jumpscares zu erzeugen, weil sie bewegt sich ja auch immer so hinter den Kulissen und dann ist sie irgendwie hinter der Tür, wo du das nicht erwartest. Und man hat auch nicht so viel über diesen Dämon erfahren, also selbst im Prequel nicht. Ich finde, da hätte man noch irgendwie einen Konflikt vielleicht reinschreiben können. Auf der anderen Seite ist es ja auch an sich eine Trope. Ein Dämon braucht nicht mehr zu sein als ein Dämon, weil er ist böse und er will Menschen umbringen. Punkt. Und Megan hat aber auf der anderen Seite schon mehr zu bieten und sie hat so einen Antrieb und sie liebt einen Menschen und sie würde alles für ihn tun, aber sie möchte auch irgendwie Rechte für künstliche Intelligenz. Also so, da steckt viel mehr drin.
100%.
Ja, aber an sich kann ich doch den Conjuring-Filmen mehr abgewinnen, vielleicht als den Megan-Filmen. Ist auch schwierig zu vergleichen.
Ja, ja, also ich, eben, Leute, generell, bevor ihr jetzt was wild in die Tasten haut, was das für eine beschissene Konversation ist. Es ist ja alles so sehr.
Wir meinen, das ist auch alles
so ernst. Es ist natürlich nicht. Also, nee. Es ist sehr funny. Das ist
ein Augenzwinkern.
So, genau. Oh, wie Megan das machen würde. Aber ich finde trotzdem, dass Megan für mich so, glaube ich, auch was Horrorpuppen angeht, so aktuell so das Beste ist. Ich glaube, Chucky ist bei mir halt immer noch so, finde ich so, thront da immer noch da, wo er ist. Finde ich immer noch ultra scary.
Und ich habe halt auch sonst nicht so viele Puppenfilme geguckt.
Boah, ich habe noch diesen Dead Silence geguckt, der auch von James Wan ist, der wirklich auch furchtbar kacke ist. The Boy.
Ach doch, den habe ich auch gesehen.
Ja, der ist auch schon
scary. Da, wo es diesen realistischen Plot-Twist gibt. Mhm. Ah, okay, doch, doch. Den fand ich damals gar nicht
so schlecht. Ich fand den auch damals geil.
Aber ich weiß auch nicht, wie gut der gealtert ist. Ich wusste noch, dass ich den Twist ganz cool fand, aber das war eine Phase, wo ich auch sehr viele semi-gute Horrorfilme geguckt habe, deswegen.
Same. Auch Hauptsache einfach nur so, oh, Jumpscare ist scary, nein, ja, nehmen wir. Was ich unbedingt halt noch gucken möchte, ist halt diesen Magic-Film, der ist aus den 70ern mit Anthony Hopkins, der auch so in eine Richtung geht mit so einem Bauchredner und seiner Handpuppe, dass die auch scary sein soll. Mhm. Und der sieht ganz gut aus und vor allem mal so einen jungen Anthony Hopkins nochmal zu sehen, weil Anthony Hopkins ist für mich einfach nur alt. So,
ich habe auch einen seltenen Film gesehen, wo er relativ jung ist. Also ich finde, in Schweigen der Lämmer ist er ja gar nicht so alt.
Genau, aber ich finde, er ist schon so mehr an dem heutigen Anthony Hopkins schon dran, als er, ich habe so ein Gefühl, er ist einfach so die letzten 30 Jahre immer gleich geblieben.
Ja, das hoffe ich auch, dass wir irgendwann das über uns sagen.
Ich auch. Dass wir ab heute nicht mehr agen werden.
In diesem Sinne, schreibt auch gerne mal hier in die Kommentare, was eure räudigsten Arten waren, mal einen Film oder eine Serie zu schauen. Also auf der Toilette, im Fitti, keine Ahnung, denkt euch was Krasses aus. Ich bin gespannt.
Ja.
Und ansonsten hören wir uns auch hier beim nächsten Mal. Folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Bis bald.
Ja, ciao. Bis bald. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahmekamera und Schnitt: Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design: David van Steppold. Jingle: Rahim Erbil. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner: Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.